harte Zeiten für den FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle. Der musste zuletzt bei Hart aber fair mit einem LKW-Fahrer über seine Abgeordneten-Diät streiten. Ganz unangenehm. Und mit Philipp Thürmer, dem Juso-Chef, über den neuen Bundeshaushalt und die Schuldenbremse. Kleiner Spoiler, das ist beides nicht gut ausgegangen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice. In dem Video kümmern wir uns um die letzte Hard Aber Fair-Sendung. Es war die Sendung nach der EU-Wahl. Es ging um den Bundeshaushalt. Es ging natürlich auch um die EU-Wahl. Und Luis Klamroth, Hard Aber Fair-Moderator, hat einen LKW-Fahrer auf den Straßen begleitet. Und der hat Leid geklagt über den Zustand der Infrastruktur. Völlig zu Recht. War auch im Studio und hat Konstantin Kuhle von der FDP mal mit ein paar bitteren Wahrheiten konfrontiert. Wir schauen uns das an. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch einmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zusätzlich zu allem auf YouTube. Zuletzt meine Analyse zur EU-Wahl, was uns die Zahlen so hergegeben haben. 5 Vorschläge für den Haushaltsstreit. Kommen wir vielleicht auch heute zu. Und eine Analyse zu dieser Forderung, die von immer mehr Politikern aufkommt, Ukraine aus dem Bürgergeld zu kegeln. Warum das rechtlich gar nicht geht und warum das hirntoter Populismus ist. Außerdem gab es jetzt auf YouTube ja ein Jubiläum, ein sehr erfreuliches Jubiläum. Wir haben die 60.000 Abo-Marke durchschritten. Vielen Dank dafür. Es freut und ehrt mich mega. Beim Newsletter gibt es auch ein Jubiläum. Die 10.000 Abo-Marke wurde durchschritten. 10.000 Leserinnen und Leser, die kostenfrei mitlesen. Als kleines Dankeschön habe ich folgende Rabattaktion bis zum Monatsende verlängert. Und zwar gibt es das Jahresabo beim Geld für die Welt Newsletter. Vollen Zugriff auf alle Artikel, keine Paywalls im Weg. Für 20% weniger, heißt 40 statt 50 Euro im Jahr, ist dann sogar ein Drittel günstiger als das reguläre Monatsabo. Heißt, das sind etwas mehr als 3 Euro pro Monat, die man mit diesem Jahresabo dann zahlen würde. Für mich ist das Jahresabo besonders gut, denn ich kann damit planen, ich kann damit kalkulieren. Das alles kostet viel Zeit, Geld und Nerven. Und je besser ich planen kann, je mehr Ressourcen ich da selber reinstecken kann, desto mehr und bessere Artikel kommen da am Ende raus. Win-win für beide Seiten. Es gibt natürlich auch ein Soli-Abo mit extra Karma-Punkten. Kann man Beträge nach freier Wahl aussuchen oder auch das reguläre Monatsabo für 5 Euro im Monat. Link packe ich euch unter das Video. Läuft noch bis zum Monatsende die Auktion. So oder so, an der Stelle ein Riesendankeschön an alle, die es schon machen, die es erwägen, die es vielleicht irgendwann in Zukunft machen oder auch nur kostenfrei mitlesen. Es ist ein absolute Freude und Ehre für mich, das hier bei Geld für die Welt alles machen zu können. Merci. Nun aber zur Hard Aber Fair-Sendung. Lasst uns keine Zeit mehr verlieren, sondern gleich reinspringen.
Und deswegen bin ich mit einem LKW-Fahrer, Jan Labrenz, letzte Woche am Freitag durch halb Deutschland, würde ich sagen, aber es war nur von Kassel bis nach Paderborn gefahren. Und ja, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was für Probleme wirklich auf dieser Straße eigentlich liegen.
Grüß dich. Moin, Luis.
Ja, na.
Hi. Hallo Jan, freue mich. Schön, dass das klappt. Was hast du geladen heute?
Motoren. Für Mähdreschermotoren.
Ich war noch nie in so einem Ding drin. Ich bin richtig aufgeregt.
Das kriegen wir hin.
Ja. Die Felgen? Die ist aber frisch geputzt jetzt fürs Fernsehen, ne?
Nein, ist jeden Tag geputzt.
Geiler Trecker, muss man mal sagen. Kleiner biografischer Funfact. Mein Opa war auch LKW-Fahrer, Fernfahrer, immer Richtung Frankreich unterwegs, bin ich auch mal mitgetourt und mitgefahren. Als kleiner Junge natürlich ein Riesenabenteuer.
Wie lange fährst du schon LKW?
Wirklich beruflich seit 2016, vorher immer nur so nebenbei. Also für mich ist es das die Erfüllung quasi. Ne? Dieser Beruf hat auch viele Höhen und Tiefen und die Leidenschaft macht halt ganz viel weg. Das ist mein Leben.
Was würdest du sagen, wie geht es deiner Branche im Moment?
Vielen geht es sehr gut, vielen geht es weniger gut und einigen geht es so schlecht. Das ist schon ganz schön krass. Diese starke Gefälle, das ist halt sehr extrem. Neulich haben sie zum Beispiel...
Dazu ist zu erwähnen, die krassesten Arbeitsbedingungen haben natürlich die Fahrerinnen und Fahrer, die häufig eben aus Osteuropa kommen, Rumänien beispielsweise oder Bulgarien, die in Deutschland die LKWs fahren, ja, auf deutschen Raststätten dann pennen müssen, weit weg von der Familie, aber nicht nach deutschen Arbeitsschutzstandards, Mindestlohn und so weiter bezahlt werden, sondern eben nach den rumänischen oder bulgarischen, die sind absolut nicht zu beneiden. Das ist so ein mieser Knochenjob, schlecht bezahlt, so anstrengend, so eine Belastung. Boah, heftig.
Spedition 97 Jahre auf dem Markt. Ja, im Oktober schließen sie die Tore, ne, weil es unrentabel geworden ist. Wir leben ja davon, dass in Deutschland produziert wird. Und wenn die Firmen aber auch nichts zum Arbeiten haben und auch nicht produzieren, haben wir nichts zum Fahren. Wir fühlen uns, als wären uns gar keine interessiert. Parkplätze, Infrastruktur. Grundsätzlich muss man erstmal diese Brücken und alles, was dann kaputt ist, muss mal in Ordnung gebracht werden. Das ist erstmal das Grundsätzliche. Politiker glauben, zu wissen, was hier los ist. Das glaube ich nicht.
Ich bin auch häufiger dann mit dem Auto unterwegs, wenn ich zu Vorträgen fahre und einfach die Bahn abends nicht mehr nach Hause fährt. Ja, wenn ich dann, wenn irgendwie die letzte Bahn aus Berlin nach Mönchengladbach um 19 Uhr, keine Ahnung was, fährt. Man kann dann noch welche nehmen, dann muss man, da ist man irgendwo 2 Stunden irgendwo gestrandet, ja, und muss auf den nächsten Anschluss fahren, ist um 3:30 zu Hause. So, das ist ja nicht zumutbar, ja. Oder jetzt hatte ich einen Vortrag bei der IG Metall in Zwickau, auch von da zurückzukommen abends, ne? Sehr schwierig. Das heißt, auch wenn ich lieber Bahn fahren würde, bin ich dann aufs Auto angewiesen. Und also Autobahninfrastruktur. Häufig wird ja, ist ein absolutes Streitthema, neue Autobahnen bauen. Ja? Aber die wir haben, in Schuss halten, modern halten, ist so wichtig, ist übrigens auch für, also natürlich auch für seinen Job, ja, für seinen Job noch viel wichtiger als für meinen, der ist der Leidtragende von maroden Autobahnen, wo Brücken gesperrt sind, wo permanent Staus sind, ja, alles ermüdend und bitter für den und auch unprofitabel für die Firmen dahinter, wenn natürlich Wartezeiten da sind, aber und das hat selbst Robert Habeck mal gesagt, von kaputten Autobahnen hat keiner was, ja, dann können keine Schwertransporte darüber abgewickelt werden. Das blockiert sogar die Energiewende, wenn dann ein Windrad transportiert werden soll, aber es nicht funktioniert, ja, und man die Genehmigung dafür nicht bekommt, weil über die Brücke geht nicht und und dann muss man 600 Kilometer Umweg fahren. All diese Geschichten sind ja bekannt. Das hilft wirklich keinem.
Wenn du ehrlich bist, weißt du das.
Ich meine, du siehst ja wahnsinnig viel von Deutschland. Du fährst den ganzen Tag durch Deutschland.
Ja.
Wie geht's dem Land?
Was merklich spürbar ist, die Gereiztheit der Menschen. Die waren früher entspannter irgendwie. Heute sind die so ein kleiner Stau und du hast schon, bist ausgebremst, weil du den zu langsam fährst. Die Reizschwelle ist halt geringer geworden, ne?
Woran liegt das, glaubst du?
Es ist ja alles teurer geworden. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der hat früher gesagt, ich habe früher 400 Euro zurückgelegt zu sparen. Ja, und heute kann ich froh sein, wenn ich bis zum Ende des Monats komme.
Sieht so aus, als würden die Ampelparteien ziemlich abgestraft werden. Und auch in den Umfragen stehen die nicht gut da. Zu Recht?
Dass die Fehler über Jahre gemacht wurden, das steht außer Frage. Sowas passiert nicht innerhalb von 3 Jahren. Das wäre ja ein Hammer. Aber wenn nicht die Karre...
Message auch an die CDU vor allem. Ja? 16 Jahre Merkel haben dem Land, der Infrastruktur, auf der er unterwegs ist, mächtig was angetan.
So ein Dreck gefahren ist, muss ich es anders anpacken.
Wirkt so, als würdest du nicht das Vertrauen in die Politik haben, die Probleme, die das Land hat, in den Griff zu kriegen.
Genau. Das trifft. Manchmal hat man das Gefühl, dass so die, die gerade regieren, was versuchen und die dann quasi nicht regieren, dagegen sind. Dieses Gegeneinander, was ja immer gemacht wird, das muss irgendwie ein bisschen aufhören.
Das war Jan Labrenz.
Kann man mal applaudieren, na klar.
Jan hat zu mir im LKW gesagt, das haben wir eben auch gesehen, die glauben zu wissen, was hier los ist, aber in Wirklichkeit wissen sie es nicht. Da sprach er über Politikerinnen und Politiker. Hat die Ampel die Lebensrealität von solchen Menschen einfach aus dem Blick verloren?
Also wenn der Herr der Meinung ist, dass das so ist, dann ist das sein Eindruck und dann müssen wir das ernst nehmen und dann geht das nicht darum, wie ich das empfinde. Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen von uns sind extrem viel im Land unterwegs und sprechen mit Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, die Lkw-Fahrer sind, die Spediteure sind. Habe ich auch bei mir im eigenen Wahlkreis.
bin ich mir nicht so sicher, dass CDU und FDP mit Lavrenz und seinen Kollegen, ja, oder seinem sozioökonomischen Umfeld viel zu tun haben. Ja. Ich glaube, ja, die sind viel unterwegs, na klar, und hier eine Charity-Veranstaltung, na klar, und dann macht man da nochmal irgendwie mit den Parteikollegen was im Wahlkreis, ja, und dann geht man auch mal auf den Marktstand, aber dann ist es auch schon wieder Lobbyverband X, ja, und dann sind auch die Familienunternehmer, und dann sind auch die anderen Familienunternehmen, ach, und der Arbeitgeberverband hat auch noch angerufen, das ist wahrscheinlich eher, ja, oder irgendwie man auch zu, weiß nicht, zur Industrie- und Handelskammer, ja, oder zur Handwerkskammer und überall lauter Vertreter und Verbände. Aber wirklich, ja, die Bedürfnisse eines beispielsweise LKW-Fahrers, ne, mitten aus der Gesellschaft, mit absoluten, sagen wir mal, Durchschnittseinkommen, Durchschnittsproblemen, ja, der bildet ja viel mehr die Wirklichkeit ab als irgendein Vertreter-Dulli, Verbandsdulli. Ja. Von daher, das glaube ich nicht, dass FDP und CDU da, selbst wenn sie viel unterwegs sind, ein gutes Gespür und einen guten Draht zu der, sagen wir mal, zu der Mehrheitsgesellschaft haben.
Leute, und ich würde für alle Parteien, die hier am Tisch versammelt sind, die Hand ins Feuer legen und sagen, dass der weit überwiegende Teil dieser Kolleginnen und Kollegen den ganzen Tag damit verbringt, rauszufinden, wie ist die Lage im Land und wie können wir sie verbessern. Aber eines muss ich schon sagen, und das ist, dass wir Dinge unterschiedlich bewerten und dass wir an die Fragen, die unser Land bewegen, unterschiedlich rangehen. Wir haben das eben gerade kurz hier gehabt, als der Kollege von der SPD sagte, wir müssen die Schuldenbremse aufheben und in Investitionen setzen und ich gesagt habe, wir müssen eher auf Wirtschaftswachstum setzen. Wir sehen das einfach unterschiedlich. Und ein Stück weit ist es so, dass die Konflikte, die Auseinandersetzung, der Streit, den wir in der Gesellschaft haben, wenn ich mit meiner Familie, wenn ich mit meinen Nachbarn, wenn ich mit denen über Politik diskutiere, dann haben wir ja auch unterschiedliche Meinungen. Und diese unterschiedlichen Meinungen, die gibt es eben auch in der Politik. Und deswegen ist es nicht in Ordnung.
Die Nachbarn von Konstantin Kuhle, der übrigens nebenbei auch noch einen Lehrauftrag hat und als Rechtsanwalt arbeitet, die werden sicherlich aber ganz einen ganz anderen sozioökonomischen Stand haben und ganz andere Probleme und Möglichkeiten und Chancen als Herr Lavrenz. Und da sind wir wieder dabei.
Zu sagen, jetzt streitet die Politik und macht damit ihre Arbeit nicht. Dass wir uns streiten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir miteinander ringen, das wird immer so sein. Dass es irgendeinen gibt, der sagt, so machen wir das jetzt, jetzt ziehen wir das durch. Das ist ein romantisches Bild von Politik, was unsere Demokratie
nicht heißt. Ja, stimmt.
Und das ist mir einfach wichtig, ja, nicht immer so zu tun, als sei es irgendwie verwerflich, wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
Und dennoch
ist es einfach ein extrem komplexes und vielfältiges Land.
Also ich auch würde, ein tolles ich würde auch Land.
Wir können bestimmte Dinge hinbekommen. Und ich glaube auch, dass wir das hinbekommen. Und ich bin dankbar, dass Sie Ihren Eindruck geteilt haben.
Ich würde das teilen, was Konstantin Kuhle sagt zum Thema Streit. Es wäre auch komisch, wenn Politiker nicht streiten würden um die beste Lösung. Ja, was aber nicht geht, ist, dass wir streiten des Streitens willen.
Absolut.
Und manchmal, das muss man schon auch selbstkritisch sagen, lieber Kollege Konstantin, dass wir manchmal auch streiten des Streitens willen. Also vielleicht müssen wir schon auch manchmal sagen, wir sollten uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle stärker disziplinieren und die Boxhandschuhe ausziehen, wenn ich das mal so bildlich sagen darf. Ich glaube, das tut uns allen durchaus gut und auch unserer Debattenkultur gut.
Herr Thümer, Jan Labrenz, LKW-Fahrer, eigentlich SPD-Klientel, könnte man sagen, aber der vertraut Ihnen nicht mehr. Verstehen Sie, warum?
Ja, also ich verstehe es ziemlich gut. Ich kann vieles von dem, was Sie angesprochen hatten, nachvollziehen. Und ich bin ja jetzt ein bisschen weniger als die anderen beiden hier, so unmittelbarer Teil dieser Ampelregierung. Mir ist es eigentlich egal, wie die Ampel zu Ergebnissen kommt. Ob die da super harmonisch sich die Hände reichen im Koalitionsausschuss oder ob sie sich streiten. Wichtig ist, dass die Ergebnisse stimmen. Und das Problem ist eben, die stimmen nicht. Und in dem Beitrag wurde ein ganz wichtiger Punkt angesprochen.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Take. Ja? Auf die Ergebnisse kommt es an. Dann wäre auch das Streiten egal. Ja? Aber streiten, Popanz und dann eine Nullnummer liefern, das geht halt nun mal nicht. Journalisten finden Streit unter Politikern viel schlimmer, unter Koalitionären viel schlimmer als die Bevölkerung da draußen. Ja? Die meisten kriegen eh nicht jeden kleinen Streit mit. Und wenn die da Briefchen hin und her schreiben, ist das eine tolle, zwischen den Ministerien, ja, ist das eine tolle Geschichte für Journalisten, ja, und die Berliner Blase. Aber kriegt Herr Lawrenz nicht mit, ja, juckt ihn auch nicht. Muss es auch nicht. Ja, der hat in seinem Alltag auch genug anderes zu tun. Aber was auch noch gesagt wurde, jetzt nach der EU-Wahl, oh, die Ampel, die muss ihre Politik besser erklären. Da ging es auch im ersten Teil der Sendung dran. Ja, das halte ich auch für einen sehr abgehobenen Spruch. Ja, als wären die Ergebnisse schon gut, man müsste das nur besser erklären. Reallöhne gesunken, ja, wenn wir allein das nehmen. Fast jede zweite Rente liegt unter 1250 Euro im Monat, wenn wir mal das nehmen. Investitionsstau bis zum geht nicht mehr. Öffentliche Infrastruktur hat denselben Wert wie 1996. Ja, seit 28 Jahren, als ich auf dieser Welt bin, hat sich daran nichts verändert. Können jetzt weitermachen, ja, bei ganz vielen Themen. Da hat die Ampel einfach nicht geliefert und auch also Probleme der Vergangenheit nicht bewältigt. Wenn sie da was machen würde und die Leute würden merken, ey, okay, ich kann mir jetzt mehr leisten irgendwie und Aufstieg ist möglich und das Leben fällt mir leichter und es ist besser, dann wäre sicherlich auch egal, wenn die sich irgendwelche komischen Briefchen hinterher schreiben, ja, weil die Minister mal wieder streiten oder sich beim Bericht aus Berlin, ja, irgendwie im Nebensatz gegenseitig wegdissen. Aber so ohne Ergebnisse ist halt scheiße.
Wir haben enorme Investitionsbedarfe in diesem Land. 372 Milliarden in Straßen und Brücken. Das merkt jeder und jede, die in diesem Land unterwegs sind. Und wenn man den gesamten Investitionsbedarf in Infrastruktur, in Daseinsvorsorge, in die Transformation unserer Wirtschaft zusammennimmt, dann, das, und das sind nicht meine Zahlen, das sind die Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft, das ist sogar eher arbeitgebernah, dann sind wir bei um die 700 Milliarden. Und wenn man dann noch so tut, als ob das so ein normaler Ideologiekonflikt zwischen Liberalen und Sozis wäre, dass man dafür die Schuldenbremse natürlich aufweichen muss oder reformieren, abschaffen, sagen wir, muss, um da ordentlich zu investieren, dann gehe ich da nicht mehr mit. Das ist inzwischen auch weitgehender Konsens. Ganz viele Ökonominnen und Ökonomen, die früher auf ihrer Seite waren, haben inzwischen das Lager gewechselt.
Herr Thürmer, wir sprechen über diese Schuldenbremse sofort.
Zum Beispiel OECD, IWF, Bundesbank, Wissenschaftlicher Beirat vom Wirtschaftsministerium. Ja, viele Meinungsartikel in eigentlich ja, neoliberalen, konservativen internationalen Zeitschriften, ja, FT, Economist, überall da. Der Erfinder der Schuldenbremse oder Einführer besser, sagen wir mal, nicht Erfinder, Per Steinbrück, CDU-Ministerpräsident. Also es ist schon interessant, wer da mittlerweile die Seiten gewechselt hat.
Aber einmal, weil er auch meiner Einladung gefolgt ist, nicht nur, dass ich mit ihm im LKW fahren durfte, sondern auch heute ins Studio gekommen ist, Jan Lawrenz begrüßen. Schön, dass Sie da sind. So. Also Jan, du hast mir im LKW gesagt, du hast großen Respekt vor Politikern und Politikern, weil die einen harten Job haben. Du hast aber auch gesagt, du guckst öfter Hart aber fair und manchmal geben die nicht so klare Antworten, obwohl ich hart nachfrage. Wie geht's dir heute? Haben die bisher klare Antworten gegeben?
Platz gleich? Ja, ich platz gleich. Es ist für mich... Ich kann ja nur von meinem Business sprechen. Und wenn ich so Kleinigkeiten sehe, haben wir drüber gesprochen im LKW, es geht ganz normal um Spesen am Tag. Die sind im Parlament besprochen worden. Es ging um 2 Euro für uns mehr am Tag. 2 Euro. Ist abgeschmettert worden, weil nicht notwendig. Ich gehe jeden Tag 6-7 Mal in meiner ganzen Schichtzeit auf Toilette, muss dafür jeden Tag 1 Euro bezahlen, jedes Mal bei jedem Gang. Abends 4 Euro duschen bis 5 Euro duschen. Tun Sie sich mal den Spaß, gehen Sie mal bei sich in Berlin aufs Toilette, machen wir immer 1 Euro in den Topf, abends 4 Euro, weil mit sich nicht bescheißen, nochmal 4 Euro rein und dann gucken Sie mal, was wir am Ende des Monats zusammen haben. Das bezahle ich aus eigener Tasche. Finde ich eine Frechheit. Und wenn dann wiederum abgelehnt wird und Sie dann Ihre eigenen Diäten für 500 Euro mehr im Monat, weil es ja alles so teuer geworden ist, erhöhen, kann ich darüber nicht lachen als Spediteur. Und als Fahrer auch.
Da merkt man mal, wie das natürlich auch draußen ankommt. Ja? Also wenn da Erbsen gezählt wird im Sozialstaat, wenn bei sowas ja nicht großzügig damit umgegangen wird, wenn... Er ist ja, also einerseits, dass die Spesen nicht gezahlt werden, andererseits, dass die Autobahninfrastruktur, die Raststätten privatisiert wurden und man einfach 1 Euro dafür zahlen muss, um sein Geschäft zu verrichten oder eben 4 bis 5 Euro, um duschen zu gehen, ja, ist ja auch alles Ergebnis staatlicher Entscheidungen, von Ergebnis von Regierungen, die die Entscheidung getroffen haben. Ja. Und da ist er doppelt gekniffen. Und dann ist natürlich in Zeiten, wo Kaufkraftverlust, Inflation, so eine Nachricht, dass die Abgeordneten-Diäten mal eben um 635 Euro steigen, ja, einfach einen ganzen Bürgergeldsatz obendrauf, mehr sogar, das kommt natürlich nicht gut an.
Nehme ich gleich mit.
Würde wahrscheinlich gar nicht so ein Drama sein, wenn man eben bessere Politik macht. Aber bei den Leuten knausern und dann sich selbst, ja, sowas genehmigen, das haben die Leute, das geht denen gegen den Strich. Und das ist auch völlig nachvollziehbar und keine Überraschung.
Nehme ich gleich mit, besprechen wir gleich. Jetzt hast du den Tag ja gestern miterlebt, die Europawahl und auch die Forderung nach Neuwahlen, die wir ja eben kurz besprochen haben. Würden Neuwahlen jetzt was bringen, aus deiner Sicht?
Nein. Also wenn man sich mehr damit beschäftigen würde, nicht mit Neuwahlen oder mit Sachen, die passiert sind, sondern einfach mal sich auf ihre eigene Politik konzentriert, auf das, was ihr eigenes Thema ist, dann hätten wir das Problem ja gar nicht in Deutschland. Wenn jeder wirklich das in seiner eigenen Partei und diese, ich sag mal, jeder, man hört das ja hier, kümmern sich alle um sich selber und jeder, das ist doch hier, das ist doch. Also ich finde das auch nicht lustig.
Nee, dann nehme ich das mal mit und wir besprechen es jetzt. Vielen Dank, dass du da bist, Jan.
Ja, das ist selbstverständlich keine adäquate Beschreibung und Sicht darauf, wie Politik funktioniert. Andererseits kann man natürlich schon mitnehmen, gut, da sind jetzt 3 Parteien, wenn die sich alle auf ihre Schwerpunkte konzentrieren würden und mal ein bisschen pragmatisch miteinander wären, wie sie es am Anfang waren, vor allem nach dem schrecklichen Kriegsbeginn in der Ukraine, so, ja, da haben die Grünen auf einmal Kohlekraftwerke verlängert, sind über ihren Schatten gesprungen, Christian Lindner hat auf die Schuldenbremse verzichtet, all sowas, ja, dann könnten die natürlich auch was machen, dann könnten die auch Fortschritt umsetzen. Nur wenn halt vor allem der Finanzminister Christian Lindner meint, sein Imageprojekt, sein Prestigeprojekt ist die Schuldenbremse, dann blockiert das ja alles andere. Ja, man könnte ja sagen, er geht von der Schuldenbremse runter, so, und gleichzeitig kriegt er dann ein bisschen mehr irgendwie Aktienrente, was er gar nicht bräuchte, und Robert Habeck kriegt ein bisschen mehr für die, weiß nicht, E-Auto-Förderung oder für die Förderung beim Heizungswechsel. Und meinetwegen kriegt die FDP sogar noch, dass sie den Arbeitnehmerpauschbetrag verdoppelt, damit irgendwie weniger Menschen eine Steuererklärung abgeben müssen und gleichzeitig Entlastung bei der Einkommensteuer. Das kann man ja alles machen. Kriegt man alles gedribbelt dann. Nur, wenn die Schuldenbremse zum Prestigeprojekt wird, dann ist alles andere blockiert. Also das ist wirklich das Dümmste, das zu blockieren. Das blockiert auch liberale Politik. Ja? Selbst Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah, hat ja einen Meinungsbeitrag in einem Handelsblatt gehabt. Die Schuldenbremse ist eine Steuersenkungsbremse. Und damit, also gegen alles, was eigentlich Liberale klassischerweise mit so einem Finanzministerium machen wollen.
Frau Kadow, das, was Jan Labrinz gerade angesprochen hat, das höre ich tatsächlich öfter, wenn ich durchs Land reise, so, aber auch für Reportagen, für Hart aber fair, dass die Menschen sagen, wir kratzen gerade wirklich am Minimum. Wir kommen nicht so richtig über die Runden. Und gleichzeitig erhöhen sich die Politikerinnen und Politiker im Bundestag die Diäten. Können Sie das nachvollziehen, dass das Leute auf die Palme bringt?
Ja, aber klar, natürlich. Ich habe ja auch mein Leben lang, bevor ich seit 4 Jahren in der Politik bin, auch normal gearbeitet und kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich kann zumindest einmal nur erklären, wir haben jetzt nicht proaktiv dafür gestimmt, dass unsere Diäten erhöht werden. Nicht, dass dieser Eindruck entsteht, wir würden uns da selber, das ist automatisch passiert. Und ja, ich finde schon richtig, dass Sie das ernsthaft in Frage stellen.
Naja, die haben einem Gesetz zugestimmt, ja, und das Gesetz wird einfach mal wieder, ist geregelt, dass halt mit der durchschnittlichen Lohnentwicklung, dass die Diäten erhöht werden. Aber die hätten natürlich auch dagegen stimmen können, also so ist es nicht.
In der Tat, da gebe ich ihm völlig recht. Es hat eine Unwucht und es entsteht ein Eindruck, der so nicht in Ordnung ist. Auch wir arbeiten für unser Geld, logischerweise. Aber ja, Sie haben völlig recht. Es muss angeglichen werden, dass Menschen, naja, die so viel tun für unser Land. Es ist ja völlig egal, in welchem Bereich. Ich meine, wir tun ja alle das Beste, um uns irgendwie zu tragen, diese Gesellschaft voranzutreiben. Das ist natürlich das auch Härten und das ist natürlich auch eine Härte und das geht nicht, dass wir da stärker, und das hat der Kollege hier auch gesagt, auch wir Grünen stehen deutlich für mehr Investitionen, für mehr Ausgaben, für das Anheben des Mindestlohns. Ja, das sehen wir auch, genau aus dieser Begründung. Denn ich meine, eine Sache ist, die Wirtschaft zu stärken, gar keine Frage. Die andere Sache ist natürlich auch immer noch der Bereich des im Sozialen. Wir gucken viel zu wenig auf Kinder beispielsweise. Kindergrundsicherung ist auch so ein Thema, wie ich finde. Wo ich mir auch wünschen würde, dann müssen wir ein bisschen stärker anpacken und auch das stärker sehen. Weil wo soll das denn enden?
Mhm. Ja, wenn es so eine grüne Familienministerin geben würde, ne? Ach, Moment, gibt's ja. Lisa Paus.
Herr Kuhle.
Darf ich vielleicht einmal zurückfragen, ob Sie verfolgt haben, dass während der Corona-Krise die Diäten gesunken sind? Haben Sie das mitbekommen?
Das ist ja nicht sein Job.
Nee, weil Sie Mikro sagen, es kann nicht sein, dass die gestiegen sind.
Ja, also jetzt sieht man ein Musterbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Ja? Hier fühlt sich Lavrenz natürlich komplett verarscht, weil das ist ja von einem ganz anderen Niveau aus. Ja? Bundestagsabgeordnete lagen, als es da gesunken ist, es war bei knapp über 10.000 und ist dann, ich glaube, nicht mal 100 Euro brutto gesunken, lagen damit natürlich trotzdem an der absoluten Einkommensspitze. Und plus Aufwandspauschale, die noch bekommen, plus Mitarbeiter, die haben, all das. Ja, also die gehören zu den Spitzenverdienern des Landes, nicht Top 1%, ja, aber Top 10% sind die auf jeden Fall locker mal mit dabei. Und um die Menschen muss man sich in Inflationszeiten nicht so Sorgen machen. Ja. Deshalb ist das natürlich sehr vermessen und sehr schräg, jetzt so zu argumentieren. Wir können ja mal flott reingucken. Also 2020 waren es 10.055 und 2021 ist das dann auf 9.985 runtergegangen. Also 70 Euro brutto. Ja? 70 Euro brutto. Eieieiei. Das ist aber ein ganz harter Einschnitt gewesen.
Sind oder dass es da eine Steigerung gibt. Aber haben Sie das wahrgenommen, dass während der Corona-Krise in Deutschland, weil es ist so, die Bezahlung von Politikern richtet sich danach, ob im Land die Löhne steigen oder fallen. Und während der Corona-Krise sind die Löhne gefallen. Und dann sind auch sozusagen unsere Bezahlung auch gefallen. Und was ich immer erlebe, ist, dass das überhaupt niemand mitbekommen hat.
Bin ich wirklich traurig drüber, ehrlich.
Aber
das Verhältnis ist doch ein anderes.
Wie bitte?
Das Verhältnis ist doch wohl ein ganz anderes.
Okay, es geht ums Verhältnis, ja? Also,
aber,
Herr Kuhle, der Punkt.
Ja, aber es ist doch interessant, dass das als sozusagen unerhört wahrgenommen wird und man bekommt sozusagen Applaus dafür, wenn man sagt, die erhöhen sich irgendwie die Diäten und sind alle gleich und machen irgendwie, wirtschaften alle nur in die eigene Tasche. Ich bin seit 7 Jahren.
So hat es Herrn Lavrenz nicht gesagt, da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen.
Ich bin seit 7 Jahren Bundestagsabgeordneter und ich weiß überhaupt nicht, ob ich nächstes Jahr noch Bundestagsabgeordneter bin. Das weiß ich nicht, das entscheiden Sie. Das entscheiden die Menschen in Deutschland. Es wird hier die ganze Zeit so getan, als gäbe es die Politiker, und die machen das ein Leben lang, und dann gibt es irgendwie die Menschen und die arbeiten draußen. Wir leben glücklicherweise in einem Land, wo die durchschnittliche Verweildauer eines Abgeordneten im Parlament 8 Jahre ist. 8 Jahre. Danach sind die Leute wieder raus. Und so zu tun, als sei das so eine abgekapselte Gruppe, ja, das hilft uns einfach nicht weiter. Und deswegen, wir können da gerne drüber reden, aber es kann sehr gut sein, dass in diesem freien Land mit freien Wahlen in 2 Jahren die Situation ganz anders ist und andere Leute entscheiden. Okay. Und deswegen ist einfach meine Bitte, dass wir es uns nicht so einfach machen, und sagen, weil in Deutschland das, wie ich finde, eigentlich eine ganz gute Idee hatte, zu sagen, wir machen die Bezahlung von Politikern danach, ob auch die Leute im Land mehr verdienen, dass das Problem sei, über das wir reden würden.
Der arme, arme Konstantin Kuhle weiß nicht, ob er bald arbeitslos wird. Aber wenn er arbeitslos würde, na, nur um das mal klarzustellen, würde er für jedes Jahr, dass er im Parlament saß, 1 Monat Übergangsgeld bekommen. Der kriegt einfach die 8 Monate lang die Abgeordneten-Diät weiter. 27 irgendwie so Euro, einfach weiter, obwohl er von all seinen Pflichten entbunden ist. 8 Monate, fast ein Jahr, kassiert er weiterhin 11.000 Ocken im Monat. 88.000 Euro, fast 90.000 Euro kriegt er also noch nach Ausscheiden aus dem Bundestag. Und dann hat er ja noch Pensionsansprüche erworben. Für jedes Jahr im Bundestag gibt es 2,5% von der Abgeordneten-Diät als Pensionsanspruch. 8 Jahre war er drin, 20% von einer Abgeordnetendiät als Pensionsanspruch, sind also über den Daumen gepeilt 2125, wenn ich mich jetzt nicht verhauen habe, Euro Pension. Nach 8 Jahren hat er also deutlich mehr Pension als der Durchschnittsrentner nach 45 Jahren, Maloche. Ja? Nur, damit wir nicht in Kuhle-Tränen verfallen, um Konstantin Kuhle. Ich finde, es ist okay, wenn Politiker gut bezahlt werden, wenn Abgeordnete gut bezahlt werden, ja, Volksvertreter, also alles gut. Finde ich nicht, finde ich den Anreiz andersrum, wenn man sich schlecht bezahlt, finde ich nicht gut. Nur, da müssen sie eben auch liefern und Kritik aushalten, wenn man sagt, ey, ihr seid Volksvertreter, ich fühle mich aber von euch nicht vertreten und ihr macht Politik gegen meine Interessen und verdient aber prächtiges Geld. Da muss Konstantin Kuhle nicht um Mitleid betteln hier. Das passt nicht zusammen. 90.000 Euro nach Ausscheiden kriegt er noch und dann in Zukunft 2.000 Orken Pension.
Punkt ist angekommen, Herr Kuhle. Frau C., ich würde Sie gerne fragen, das, was ich ganz eindrücklich fand, was Jan mir erzählt hat, nämlich, dass er so ein bisschen das Gesamtvertrauen in die Politik verloren hat. Sehen Sie einen Weg, wie man das zurückgewinnen kann?
Ja, ist ja schön, dass ich das jetzt lösen soll. Das geht schon seit 30 Jahren so. Da bin ich jetzt so schlecht vorbereitet.
Nein, weil Sie in der Runde natürlich auch keine Politikerin sind.
Das ist wirklich einfach eine wahnsinnig große Frage. Und ich glaube auch, dass jetzt der Streit um die Frage, ob die Diäten zu hoch oder so sind, in Wahrheit, also das ist ein Symbol dafür. Das darf man, also das muss nicht reduziert werden auf den Einzelfall, sondern ich glaube, das ist Ausdruck eines Gesamtgefühls, dass Politik nicht das leistet, was von ihr erwartet wird und dass eine Bedürfnislage im Land ist, die anscheinend durch diese Form von Politik nicht mehr zu lösen ist. Das ist der Glaube und darin drückt sich das aus. Also wie das zu lösen ist, glaube ich, ist tatsächlich das, und ich weiß nicht, ob diese Ampel das kann oder nicht, aber wenn wir jetzt schon hier reden, verliert es sich sofort im Klein-Klein. Also ich glaube, wir haben so ein paar Großbaustellen. Es wurde einmal angesprochen, Investitionen oder Wirtschaftswachstum ist so eine Großfrage. Eine andere Frage ist aber auch, was machen wir mit diesem Bildungssystem, auf dem unsere Zukunft ruht? Es gibt das Klima. Und ich glaube, dass auf diesen Sektoren...
Bei Investitionen oder Wirtschaftswachstum ist ja auch kein Entweder-Oder. Ne? Also... mehr Geld ausgeben, mehr investieren, auch mehr Geld für Soziales, sorgt für Wirtschaftswachstum. Das ist ja das, was die FDP und Kuhle nie checken. Denn die sagen immer, wir geben erst mehr Geld aus, wenn die Wirtschaft gewachsen ist. Sie müssen aber erst Geld ausgeben, damit sie wächst. Also das ist so ein bisschen Teufelskreislauf. Henne-Ei-Problem.
Man wirklich das Gefühl vermitteln muss, dass es einen Plan gibt, was tatsächlich eigentlich gewollt ist und was gemacht werden soll. Ganz egal, ob das jetzt umsetzbar ist innerhalb der nächsten 4 Wochen. Also ich glaube, es fehlt gerade so ein bisschen... überhaupt eine Vision davon, wie es in Zukunft grob, unabhängig von Machbarkeiten, eigentlich wünschenswerterweise im Gefüge ausschauen soll. Und wir haben stattdessen ein stark...
Das liegt natürlich auch daran, dass die CDU beispielsweise immer wieder und die FDP sowas wie Verbrenner aus dann wieder in Frage stellt, ja, und wieder zurückkippt und zurückdrehen will. Oder die AfD, die jegliche Veränderung einfach blockiert. Und nur deshalb, das ist ja nur deshalb populär, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, wenn es keinen Plan gibt, ja, dann sagt man lieber, oh, dann lieber gar keine Veränderung, dann wäre vielleicht auch AfD, ja. Wenn man sich nicht mitgenommen fühlt, wenn man die Veränderung glaubt, man schneidet dabei selber schlechter ab, ja, es gibt einen Bruch in der eigenen Erwerbsbiografie, für die Familie ist schlecht, man verliert Kohle, was auch immer. Dann lieber keine Veränderung. In ganz vielen anderen Bereichen auch Menschen veränderungsscheu sind. Aber gerade so im Politischen ist das, glaube ich, dann eine Reaktion.
Apokalyptisches Verhältnis zu dem, was möglich ist, was gemacht werden kann und worauf es sich hinauslaufen soll. Und vorhin hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr wer gesagt, ich glaube, du warst es, dass bei jungen Leuten so viel Ängste in Bezug auf die eigene Zukunft herrschen. Und das ist auch was ich ständig höre. Und wenn man sich konkret mal anschaut, was deren Lage ist, ist die in weit viel besser als vor 20 Jahren. Wir hatten vor 20 Jahren 14% Arbeitslosigkeit. Das ist heute ganz anders. Also die Gründe konkret im Individualfall jetzt auf die eigene Biografie, ich meine jetzt nicht Klima, Biografie bezogen, sind die Gründe für Angst geringer. Aber trotzdem gibt es eine
eine Haltung im Kopf, die sagt, es wird ganz schrecklich, es ist nur noch Krise.
Und aber für die Vielzahl der Krisen, die gleichzeitig
ja, kommt, das genau. ist schon und,
normal.
Aber
wir
natürlich wollen, ist es aber anders, zehn, aber ganz kurz noch einen ja. Satz, noch einen allerletzten mhm. Satz. Und jetzt bin ich doch wieder bei Kommunikation. Dieses Beharren darauf, dass alles Krise ist, dass Politik das nicht mehr schaffen kann und dass am Ende die Apokalypse steht, das ist ein faschistisches Narrativ. Das ist totalitär und das also nützt direkt, den anderen.
Das ist auch gar nicht mein Ansinnen.
Und deswegen muss man davon, glaube ich, wirklich wegkommen.
Aber es darf Menschen...
Aber natürlich haben diese Krisen vor allem die Jugend getroffen oder treffen sie. Corona, ja, die Jungen sind für die Alten zu Hause geblieben. Klima, naja, die Jungen müssen auf dem Planeten noch lange leben, nicht die Alten. Also macht schon Sinn, dass die Jugend auf die Krisen reagiert. Sehe ich nicht so den Punkt.
Schon überfordern. Es darf auch junge Menschen überfordern, ja, zu sagen, das absolut. Ist, wir wissen gar nicht, bei so vielen Krisen,
natürlich,
wie orientieren aber wir
dann
uns?
Dann nehmen wir doch den Vorschlag von Frau C. mal ernst und sprechen über eine dieser großen Fragen, die Herrn Thürmer und Herr Kuhle eben gerade schon aufgebracht haben. Die lässt sich, um es einfach auszudrücken, mit der Schuldenbremse vielleicht am grundsätzlichsten diskutieren. Frau Bubowski, Haushaltspläne für das kommende Jahr, da klafft im Moment eine Lücke von
40 Milliarden.
Sie sagen 40 Milliarden, andere sprechen von 20 Milliarden, aber das ist genau die Range, in der es sich abspielt. Glauben Sie, die Ampel kann sich nach dieser Europawahl da noch auf einen Weg einigen, diese Riesenlücke zu schließen?
Ich hoffe das. Also ne, ich nehme noch mal den Kanzler beim Wort. Sinngemäß, wir haben den Schuss gehört, wir machen nicht einfach nur so weiter. Wir gehen nicht zur Tagesordnung zurück. Da wäre das Mindeste mal, dass man, das Datum ist ja der 3. Juli, an dem soll im Kabinett der Haushaltsplan stehen, dass das funktioniert. Das sind noch knapp 4 Wochen. Also, aber es war jetzt ja vor der...
Aber es kommt nicht darauf an, dass der Haushalt funktioniert, dass die Ampel am 3. Juli einen Haushalt auf dem Kabinettstisch hat. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Ja, das ist wieder nur diese Berliner Blasen-Journo-Sicht. Ah, okay, Hauptsache kein Streit. Sondern die Frage ist ja, was steht denn im Haushalt drin? Ja, sind das weniger Kürzungen, als Christian Lindner geplant hat? Allein 25, 26 Milliarden nominale Haushaltskürzungen sind ja geplant, weil der Haushalt 25 niedriger angesetzt ist als der Haushalt 24. Also nicht geringere Aufwüchse, sondern echte Kürzungen. Und wo werden die stattfinden und wen treffen die? Das ist relevant. Und Olaf Scholz, ist ja toll, dass er sagt, wir haben die Message verstanden. Der hat sich hinter Christian Lindner gestellt. Christian Lindner hat ja Sparlimits an die einzelnen Ministerien vorgegeben. So, und Olaf Scholz hat sich bisher dahinter gestellt. Ja, das passt nicht zusammen, die zwei Botschaften.
Europa wurde längere Zeit nicht verhandelt, jetzt diese Zeit zu nutzen und eine Lösung zu finden. Und ich glaube, ich meine, wenn man, das ist ein großes Loch, das gebe ich zu, das ist schwierig. Andererseits ist der Haushalt auch groß. Ich glaube, es sind 450.
477.
477.
Für nächstes Jahr.
Ja. So, also 450 Milliarden Euro. Und die Erwartungshaltung ist ganz klar, dass sich die Regierung darüber nicht zerlegt. Und jetzt wird halt nach...
Was ist das auch wieder für ein Take? Ja. Einerseits das Loch groß, andererseits der Haushalt auch groß. Ah, okay. Wir debattieren nur in... mit absoluten Zahlen, um nicht über die Relation zu sprechen und gar nicht über die Bedürfnisse. Ne? Philipp Thürmer hat richtigerweise gesagt, 700 Milliarden hat er jetzt gesagt, IMK und IW hatten zuletzt 600 Milliarden an Investitionsstau, die über die nächsten 10 Jahre fließen müssen. Das heißt 60 Milliarden zusätzlich zu dem, was wir heute haben. Ja, und die sprechen darüber, ob jetzt über 25 oder 22,7 Milliarden gekürzt wird. So, das ist die völlig falsche Debatte. Und als Berliner Blase und Jono dann nur zu sagen, ah ja, ja, aber der Haushalt ist ja auch groß, da kann man mal 22,7 auch wegkürzen oder weiß nicht, 27,3, weiß der Kuckuck, was da am Ende rauskommt. Hauptsache, die streiten nicht. So, was ist das für eine Analyse?
Nach der Art von Olaf Scholz, wie er halt Probleme löst, alles wird klein gemahlen und klein gestückelt und dann werden irgendwie hier und da Dinge rumgeschoben und dann findet man am Ende, stolpert man irgendwie in eine Lösung rein. Da, so kann man es machen, das ist die weniger gute Art. Die bessere wäre, wie Frau C. sagt, eine Vision für dieses Land, zu sagen, was sind eigentlich die Schwerpunkte unserer Politik, wo ist Geld sinnvoll investiert, das den Menschen klar zu erklären und dann eben auch bei anderen Dingen. Und ich will nicht wieder auf diese Baustelle.
Vision brauchst du nicht zu haben, wenn die Schuldenbremse hast. Das macht keinen Sinn. Ja? Also mit so einer Zwangsjacke nimmst du dir ja auch nicht vor, auf den Berg zu klettern. So.
In Berlin-Mitte zurückkommen. Aber die ist ja auch ein Symbol dafür, dass sich Politik mit sich selbst beschäftigt, dass für die Eigenversorgung, ich will dieses Narrativ jetzt gar nicht überstrapazieren, aber dass da eben irgendwie viel Geld da ist und diese Bilder auch zurechtzurücken. Das ist auch Aufgabe von Politik und ich will die Medienvertreter auch da nicht ausnehmen. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch eine Aufgabe für Medien. Also Dinge zu sortieren und darzustellen, zu hinterfragen.
Ja, der macht das normal, statt selber, also mit rhetorischen Tricks zu arbeiten, mit schwarzer Rhetorik, indem man sagt, ja, der Haushalt ist ja groß, 470 Milliarden, hohe Summe, ja, können wir das mal ins Verhältnis setzen irgendwie? So, weiß ich nicht.
Fragen und so weiter und nicht sich bei einfachen Lösungen nicht sofort anzuschließen. Und ich gebe zu, deswegen ist auch bei mir, ich bin keine Ökonomin, die Frage, was ist jetzt der beste Weg, Schuldenbremse, ja, nein. Das ist, gebe ich zu, ist eine Frage, die mich persönlich überfordert, weil ich kann es nicht besser beurteilen als ein Ökonom in diesem Land. Aber ich hoffe und ich weiß, es gibt Ökonomen, die das beurteilen können, die Politik beraten und das ist total wichtig. Auf diese Leute müssen wir hören. Und dann muss die Politik auch in der Lage sein, Kompromisse zu schließen.
Diese
und den Kompromiss
Leute,
auch nicht schlecht
Frau
zu reden.
Frau Bobrowski, diese Leute, die Sie ansprechen, die hat der Thürmer ja auch schon angesprochen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Ökonomen, auch prominenten Ökonomen, jeglichen Lagers, Herr Kuhle, die sagen, die Schuldenbremse, die kann so nicht bestehen bleiben. Da muss man was dran machen. Es ist mittlerweile härter oder schwieriger, Leute zu finden, Ökonomen zu finden, die sagen, nee, die muss so bestehen bleiben, wie sie ist.
Das glaube ich nicht. Ja, also die Mehrzahl der Ökonomen, vor allem der Neoliberalen, ist immer noch komplett pro Schuldenbremse. Es dreht sich ja so ein bisschen. Aber interessantes Framing von Louis Klamroth, dass es schwieriger sei, Befürworter der Schuldenbremse zu finden als Gegner.
Ist dieser ökonomische Sachverstand, den es auch bei etlichen deutschen Unternehmen gibt, die sich mittlerweile zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, die Schuldenbremse, an der muss man schrauben. Glauben Sie diesen Menschen nicht? Ist ihnen das egal? Oder woran liegt die Haltung der FDP?
Der deutsche Staat wird im kommenden Jahr ungefähr 100 Milliarden Euro mehr ausgeben als vor Corona.
Achtung, rhetorischer Trick. Absolute Zahl, unabhängig vom Preisniveau, unabhängig von der Wirtschaftsleistung, vorsichtig sein.
Den Eindruck zu erwecken, als sei nicht genügend Geld da oder als würden wir nicht ständig neue Staatsausgaben und Aufgaben schaffen, für die dann neues Geld aufgewendet wird, entspricht nicht den Tatsachen.
Woran liegt?
Ja, also wir haben eben gehört, die Größenordnung 2024 waren 470 Milliarden. 477, glaube ich. Und dieses Jahr sollen es unter 450 Milliarden werden. Das ist also weniger. Ja? Da ist der Vergleich zu vor Corona völlig egal. Ja? Außerdem gilt, diese 25, 27, 23 Milliarden, wie viel es auch am Ende werden, an nominalen Kürzungen sind ja Einnahmen, die woanders fehlen. Ja? Die Frage müsste man dem jetzt stellen. Wenn gekürzt wird nominal, also der Staat nächstes Jahr 20, 25, 27 Milliarden weniger ausgibt als vorher, wer soll die weniger einnehmen? Wem wollen Sie die Einnahmen wegnehmen, Herr Kuhle? Wen wollen Sie, anders gefragt, ärmer machen? Das wäre die Frage. Da hätte er Probleme. Das würde die ökonomischen Folgen des Haushalts einfach auf den Tisch legen. So, wenn man das nicht macht, ja, dann darf er weiter seine rhetorischen Tricks anwenden und sich da rauswinden wie ein Aal.
Das dann, dass wenn ich mit Jan Labrenz durch Deutschland, durch halb Deutschland fahre und er mir die ganzen Baustellen zeigt, die ganzen Löcher in den Straßen, die kaputten Brücken, wenn genug Geld da ist, warum ist das dann alles so marode?
Es liegt unter anderem daran, dass wir in Deutschland über viele Jahre darunter gelitten haben, dass Bauprojekte nicht zügig genug vorangegangen sind. Das war ja unsere gemeinsame Initiative, dass Brücken schneller saniert werden können, dass Bahnstrecken schneller saniert werden können. Diese Regierung gibt übrigens auch viel Geld aus, um Bahnstrecken in Deutschland zu sanieren. Aber es hat aus meiner Sicht auch abseits der Zahlen etwas mit Verantwortung für kommende Generationen zu tun. Wir geben im Bundeshaushalt mittlerweile mehr Geld für Zinsen alter Schulden aus als für Bildung.
Ja, weil
und dann einfach so zu tun. Und dann einfach so zu tun, als sei das ein Problem für kommende Generationen, ist einfach ein Problem für die Menschen, die nach uns kommen und die auch noch finanzielle Gestaltungsspielräume haben wollen.
Sehr guter Punkt von Philipp Thürmer, da anzusprechen, dass die künstlich hochgerechnet werden. Leider ist weder Louis Klamroth noch Konstantin Kuhle drauf eingesprungen. Ich würde auch wetten, damit wäre Konstantin Kuhle komplett überfordert. Es gibt eine neue Zahl. Kleinen Moment. Und zwar hier, hat die Bundesregierung auf Anfrage der Linken beantwortet, wie viel Verluste Christian Lindner, Finanzminister, beim Verkauf von Staatsanleihen gemacht hat. Allein im laufenden Jahr seien bislang Aufschläge in Höhe von 3,68 Milliarden Euro im Etat veranschlagt worden. Heißt, Christian Lindner hat eine Anleihe, die 100 Euro wert ist, wo er also in 10, 20, 30 Jahren 100 Euro für zurückzahlt, heute für weniger verkauft, 95, 90, 85. Dadurch sind diese 3,68 Milliarden Euro an Anleiheverlusten, Verkaufsverlusten entstanden, Auktionsverlusten, sagen wir mal so. Und wenn man diese Verluste über die Laufzeit der Anleihen strecken würde, statt sie sofort in den aktuellen Haushalt zu buchen, Stichwort künstlich hochrechnen, dann würde das dazu führen, bei einer Umstellung der Buchungssystematik wären es nur gut 0,26 Milliarden. Damit hätte die Ampel 3,4 Milliarden Euro mehr in der Kasse. Ja. Das ist die relevante Zahl. 3,4 Milliarden für die ersten 5 Monate, rechnet man so hoch aufs ganze Jahr, kommt man auf 8 Milliarden, die die Zinskosten zu hoch ausgegeben sind. Letztes Jahr waren 17 Milliarden, ne, auch Antwort der Bundesregierung. Nur damit wir über das künstlich hochgerechnet mal gesprochen haben. Im Geld für die Welt Newsletter habe ich das übrigens auch erklärt. Das ist dieser Artikel, Lindners Zinslüge. Und mal erklärt, woher das kommt, wie das entsteht. Ja, das wäre mal schön zu besprechen, aber wir sind knapp dran. Ja, Philipp Thürmer hat es auf dem Schirm, hat es erwähnt. Es wurde nicht aufgegriffen, aber es wurde erwähnt.
Und deswegen ist die Schuldenbremse ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Und es wird keine Aufweichung der Schuldenbremse geben. Schon alleine deswegen nicht, weil es war bei der CDU, weiß man immer nicht, ob sie für oder gegen die Schuldenbremse ist. Aber ich habe jetzt Frau Grüner.
Ja, ganz klar. Also, in unserem Grundsatzprogramm.
Ja, aber die Hälfte ihrer Ministerpräsidenten ist gegen die Schuldenbremse. Deswegen weiß man es immer nicht genau. Trotzdem nehme ich es jetzt mal so hin, dass die CDU, CSU im Bundestag nicht für eine Aufweichung der Schuldenbremse zu
unangenehm
Verfügung steht. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Dann wird es in dieser Legislaturperiode keine Aufweichung der Schuldenbremse geben.
Das ist falsch, ja. Das ist diese Mehr, die häufig auch so häufig erzählt, dass es immer die Zweidrittelmehrheit bräuchte, also Stimmen der Union, um die Schuldenbremse zu ändern. Du kannst einfach gesetzliche Konjunkturkomponente verändern. Du kannst mit Kanzlermehrheit, kann die Ampel selber, entscheiden, die Schuldenbremse auszusetzen, beziehungsweise ihre Notfallklausel zu aktivieren. Einfachster Grund, Putins Sommeroffensive in der Ukraine. Dann kannst du die 20 Milliarden, die im Haushalt für die Ukraine vorgesehen sind, zum Beispiel von der Schuldenbremse ausklammern und hast die für anderes frei. Oder mehrere Milliarden für die Bundeswehr. Ja? Kann man machen. Braucht es keine Stimmen der Union für.
Weil wir eine Zweidrittelmehrheit dafür brauchen und weil die Schuldenbremse im Grundgesetz steht. Und damit hat sich die Geschichte erledigt. Ja, deswegen ist das eine Symboldiskussion, ein Wahlkampfthema von Grünen und SPD. Das können Sie gerne machen, das können Sie gerne Ihren Wählerinnen und Wählern erzählen. Aber für die Frage, ob wir einen 2025er Haushalt hinbekommen, ist die Frage der Schuldenbremse irrelevant.
Aber das tröstet doch niemanden wie...
Mit welcher Überzeugung er das vorträgt, das ist einfach so gnadenlos falsch, weil man kann es auch einfach gesetzlich regeln.
Den Herrn davon, das tröstet doch diese Erzählung, die tröstet doch oder die...
Auch das stimmt.
Die kann doch keiner verstehen, dass man sagt, das ist unser Recht und die Schuldenbremse lässt sich aus. Das hilft ihm doch ganz konkret, hilft doch hier nie.
Schade auch, dass die Grüne allerdings nicht weiß, dass es auch einfach gesetzlich zu ändern ist. Ja, das wäre jetzt der perfekte Konter gewesen. Trotzdem ist der Punkt gut. Herr Lavrenz, interessiert das im Zweifelsfall eher wenig, ja, dass das eine faule Ausrede ist.
Konkret direkt weiter.
Dass der Staat wird doch vom Steuergeld der Bürger finanziert. Dann hat er doch die Pflicht, mit dem Geld auch sparsam umzugehen.
Wieder ein rhetorischer Trick. Ja. Kuhle fordert von Progressiven, jetzt in dem Fall von der Grünen, das Bekenntnis ab, dass doch der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler hat. Sie sagt, ja, natürlich. Und dann kann er seinen Punkt vollenden. Ja, damit muss er doch verantwortungsbewusst umgehen und nachhaltig und sparsam. So, da muss sie wieder ja sagen. Ja, komplett ins konservative Framing gelockt. Steuerzahlergeld ist es nicht. Es ist staatliches Geld. Der Staat hat seine eigene Währung. In Europa, in der EU teilen wir uns die, in der Europäischen Währungsunion ganz genau gesagt, mit 19 anderen. Ja, trotzdem ist jeder Euro, der erzeugt wird, einer, der von der Europäischen Zentralbank erzeugt wird. Jeder Euro, den Christian Lindner ausgibt, kommt von da und nirgendwo anders. Ja? Ganz ursprünglich von da. Es kann gar nicht anders sein. Euros wachsen nicht auf Steuerzahlern. Das ist ein falsches Narrativ. Ja? Das ist ein Henne-Ei-Problem, was wir immer falsch rum auflösen und wo ganz viel, das Framing wird genutzt, um ganz viele gute Ideen im politischen Raum abzutöten, um ganz viel zu verhindern. Und Progressive müssen aus diesem Framing ausbrechen. Na, ich weiß, wie schwer das ist, wenn er dann jetzt diese zwei Sätze nur hat und sagt, ja, aber der Staat gibt das Steuergeld aus. Schwierig. Ja. Direkt kontern, direkt zurückfragen, war das denn auch 100 Milliarden Euro Steuergeld für die Bundeswehr, die auf einmal mit dem Sondervermögen zur Verfügung stehen? Ja, da hat man doch gesehen, wenn Not am Mann ist, kann man es machen. So, dann hat man, ist man daraus wieder los. Das jetzt lang zu erklären, warum es kein Steuerzahlergeld ist, ja, sondern staatliches Geld und was dieses Framing für einen Unterschied macht, das muss ja nicht mal in dem Moment machen. Aber immer wissen, oh, wenn er mich in dieses Steuerzahlergeld und Geld ist knapp, in diese Ecke reindrücken will, schnell rauspushen, ja, schnell einen Ausweg finden.
Natürlich holt das die Menschen ab. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die der Auffassung sind, dass der Staat wirklich genug Geld hat und dass er nicht so viel ausgibt.
Schade, dass Philipp Thörmer nicht dran gekommen ist in dem Moment, wenn ich glaube, er will einwenden, dass es auch einfach gesetzlich geht.
Spannend, weil Sie ja in einer zusammen in einer Regierung sitzen.
Also, und deswegen, ja, wir sind ja unterschiedliche Parteien.
Herr Thörmer, halt so. Ja, Herr Thörmer distanziert sich natürlich immer gerne von der Ampelregierung. Herr Thörmer, das Argument, ohne dass wir uns jetzt in Zahlenspielen verlieren, weil dann kommt keiner mehr mit. Das Argument, was Herr Kuhle gebracht hat, nämlich zu sagen, es ist eigentlich genug Geld da, nur es wird nicht.
Auch das, ne? Oh, schade, schade, schade. Eine vertane Chance. Er hätte Philipp den Ball einfach so zuspielen müssen, ohne jetzt das Framing neu zu ordnen. Denn ich glaube, Philipp Thörmer wollte vorher sagen, man kann es auch einfach gesetzlich ändern. Stattdessen kommt der Verweis, Leute kommen mit Zahlen nicht klar. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, man kann ihnen schon Zahlen zumuten, wenn die vernünftig referiert sind. Die kommen auch mit Schwachsinnsframing von der FDP klar und rhetorischen Tricks. Ja, also warum lässt man als Moderator schwarze Rhetorik durchgehen, aber nicht, wenn über Zahlen referiert wird? Also für mich falsche Prioritätensetzung. Aber egal. Wenn er einfach nur den Ball so zugeschoben hätte, hätte er sagen können, nein, es ist nicht, es geht auch ohne Stimmen der Union. Wir können auch sowas machen, aber leider gibt es jetzt das konservative Framing, zu dem Thörmer sich einmal wehren muss.
Nicht abgerufen. Ja, können Sie das nachvollziehen?
Also ich finde dieses Argument schlicht falsch. So. Wir haben Investitionsbedarfe, ich habe es davor schon angesprochen, in einer Größenordnung so zu tun, als ob man das einfach mal so schnell aus dem Haushalt heraussparen könnte. Das ist wirklich Augenwischerei. Und Herr Kuhle, Sie haben vorhin herzallerliebst über Ihre Jobunsicherheit gesprochen. Ich möchte ganz ehrlich sagen, also sehr viele Menschen in diesem Land, die deutlich weniger als über 10.000 brutto verdienen, haben im Moment die gleiche Jobunsicherheit, weil sie nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr noch einen Job haben. Und ich war ja gerade in Niedersachsen unterwegs, ich habe da mit einem Landtagsabgeordneten aus Peine gesprochen. Da sind im Moment etliche Industriebetriebe von Insolvenzen bedroht oder entlassen massenhaft Mitarbeiter, weil sie nicht mehr mithalten können im internationalen Wettbewerb mit anderen Industrieländern wie den USA, wie China, die massiv kreditfinanziert ihre
Unternehmen. Was hat das mit der Schuldenbremse zu tun, gell?
Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Und wenn alle anderen Länder diesen Kurs fahren und die FDP, es tut mir leid, aus ideologischer Verbohrtheit einfach sagt, nee, wir machen alles wie immer und das dann auch noch wirklich paradoxerweise mit meiner Generation erklärt, also dann werde ich ein bisschen emotional, denn meine Generation, die wünscht sich nicht ausgeglichene Haushalte, die will, dass wir später noch gute Jobs haben, eine gute Industrie, in der wir leben können, dass wir produzieren, dass es alles klimaneutral ist, dass wir eine gute Zukunft in dem Land haben. Und dafür müssen wir investieren.
Eine Antwort von guter Punkt. Es ist aber immer nur dieser eine Weg, den man angeht, zu sagen, wenn die Infrastruktur verkümmert, ist das auch nicht generationengerecht. In dem Fall, den wir gerade haben, nominale Haushaltskürzungen, halte ich es für cleverer, das, wie eben schon mal erklärt, zu übersetzen. 25 Milliarden weniger ausgeben heißt, irgendwer nimmt 25 Milliarden weniger ein. Ja, Ausgaben des einen, Einnahmen des anderen. Herr Kuhle, wenn Sie zum Bäcker gehen und da weniger ausgeben, nimmt der Bäcker weniger ein. Gleiches gilt, wenn der Staat Geld ausgibt, nimmt wer anders weniger ein. Wem wollen Sie dieses Geld wegnehmen? Wer soll diese Einnahmen im nächsten Jahr verzichten? Der würde wahrscheinlich, also da würden die Gesichtszüge ihm entgleiten, weil er auf einmal in einer ganz defensiven Position ist. Ja, plötzlich macht er jemanden ärmer, statt so zu tun, dass er das knappe Steuergeld doch so nachhaltig und sparsam verwaltet. Ja? Ganz anderes Framing, und das muss man ihm mal reindrücken. Also es ist auch ein finanzieller Nachteil ist, so einen Sparhaushalt aufzusetzen. Und nicht nur real im Sinne von, die Infrastruktur bleibt dann marode.
Von Kuno und dann sind Sie da.
Das haben Sie mir jetzt gerade schon versprochen, Herr Klammer.
Ja, aber da muss Kuno antworten dürfen.
Ja, da würde ich gerne was zu sagen, weil ich ja auch viel in Niedersachsen unterwegs bin. Und ich habe den Unternehmer, der mir gesagt hat, ich habe irgendwie Sorge, meinen Betrieb aufrechtzuerhalten oder ich überlege, ins Ausland zu gehen. Und deswegen müsst ihr jetzt die Schuldenbremse aufweichen. Den habe ich noch nicht getroffen.
Da habe ich aber ganz viele getroffen.
Da müssen wir
uns mal vernetzen.
Ja, sollten wir machen. Aber die sagen mir, die Energiepreise in Deutschland sind zu hoch. Mhm. Die sagen mir, die Lohnnebenkosten sind zu hoch.
Warum sind eigentlich die Energiepreise zu hoch? Na, weil vielleicht beim Ausbau der Erneuerbaren das verpennt haben, auch zu wenig machen. Jetzt zum Beispiel Stromnetzausbau. Ja? Robert Habeck wollte TenneT kaufen. TenneT ist die Firma, die die Nord-Süd-Stromautobahn, Stromtrasse in Deutschland besitzt, damit Strom von oben im hohen Norden runter in den Süden kommt. Inhaber von TenneT ist im Moment der niederländische Staat. Ja? Der interessiert sich aber jetzt nicht so sehr dafür, dass die Stromnetze so gut ausgebaut sind, dass wir die deutsche Wirtschaft elektrifizieren können und das alles klappt. So, wir können den, Robert Habeck wollte TenneT kaufen, um dann sicherzustellen, dass das öffentliche Interesse an gut ausgebauten Netzen eben in der Hand des Staates ist und da mächtig ausgebaut werden kann. Wegen Haushaltsproblemen hat man jetzt die Verhandlungen abgebrochen, sprich Christian Lindner hat nicht genug Geld hergegeben. Ja? Deswegen sind Energiepreise zu hoch. Ne? Die Abhängigkeit von russischem Gas hat uns doch nur so getroffen, weil wir bei den Erneuerbaren noch nicht weit genug waren. Und das hat natürlich mit Geiz und der scheiß Schuldenbremse zu tun.
Die sagen mir, wir haben zu viel Bürokratie. Die sagen mir, Genehmigungsverfahren dauern zu lange.
Ich doch schon.
Die sagen mir, ich beantrage hier eine Halle. Es dauert 20 Jahre, bis die genehmigt
wird. Herr Kuhle, Herr Thürmer,
die sagen,
da haben wir doch schon mal...
Das ist der Punkt.
Wir haben nach dieser Sendung haben wir eine Sommerpause. Fahren wir mal zu dritt und ein Kamerateam nach Niedersachsen und sprechen mal mit ein paar Unternehmern.
Ich verstehe ja, dass Sie bei dieser Koalition gar keine Opposition mehr brauchen. Aber vielleicht darf ich das eine oder andere noch hinzufügen.
Ja, würden Sie meine Frage noch beantworten, dann dürfen Sie auch gerne hinzufügen. Die Frage ist ja, Herr Kuhle hat es schon angesprochen, die Position der CDU ist nämlich nicht so klar, wie Sie sie gerade benannt haben. Zumindest mir ist sie nicht so klar, denn es gibt etliche Ministerpräsidenten, die gesagt haben, ja, es muss was an der Schuldenbremse passieren. Da ist nicht nur der Ministerpräsident der regierende Bürgermeister aus Berlin, sondern da ist zum Beispiel auch Rainer Haseloff, der sagt, es muss was an der Schuldenbremse passieren, so geht es nicht weiter.
Kretschmer.
Eine andere.
Zwischen der Aussetzung, wie es die SPD verlangt, und einer Reform, wie es einige Ministerpräsidenten, eine kleinere Anzahl, verlangen, ist auch nochmal ein Unterschied. Wir haben vor wenigen Tagen...
Jetzt spricht sie es endlich mal an, aber irgendwie hat keiner in der Runde verstanden, dass das Argument von Kuhle damit eben komplett zusammenbrechen würde.
Ich war die stellvertretende Kommissionsleiterin unseres Grundsatzprogramms. Wir haben vor wenigen Tagen auf unserem Bundesparteitag das Grundsatzprogramm auf dem Parteitag mit großer Mehrheit verabschiedet. Und da steht ganz klar die Schuldenbremse im Sinne der Generationengerechtigkeit drin. Dazu stehen wir. Und Herr Kuhle hat ja recht, wir müssen uns ja nur den laufenden Haushalt anschauen. 477 Milliarden Euro für dieses Jahr. Noch nie, außer 2021 im Corona-Jahr, war in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik ein Bundeshaushalt zu hoch.
Ja, Frau Güler, Quizfrage, woran könnte das liegen, dass die Steuereinnahmen auch noch nie so hoch waren und die Unternehmensgewinne auch noch nie so hoch waren und sie auch noch nie so alt waren wie dieses Jahr? Auch wieder der rhetorische Trick, die Nominalitis als statistische Krankheit, einfach immer absolute, nominale, hohe Zahlen in den Raum stellen und glauben, damit was beweisen zu können. Natürlich wird auch der Staatshaushalt in 20 Jahren größer sein als dieser und er wird auch in 40 Jahren größer sein als in 20 Jahren, weil die Wirtschaftsleistung wächst, weil das Preisniveau wächst. Natürlich ist nominal, wird das immer alles mehr. Ja, diesen Satz kann sie also fast jedes Jahr sagen, ne? Außer man hat mal Krise und es geht mal runter. Auch das wieder so durchgehen zu lassen, ja, diese Sätze. Beim Fußball, gerade ist ja EM, gibt es jetzt eine Regeländerung, dass nur der Kapitän oder wenn der Torwart Kapitän ist, ein ausgewählter Spieler beim Schiedsrichter diskutieren darf. Ja? Weil sonst immer alle losgemeckert, oh na, der Schiri keinen Bock drauf. Da führt man Regeländerungen durch und das funktioniert. Ja? Bei der EM funktioniert das jetzt sehr gut. Ja? Da wird konsequent sonst ein Gelbe gegeben, wenn da gemeckert wird. Man stelle sich vor, in Talkshows wird einfach mal ein halbes Jahr lang von allen Moderatoren darauf geachtet, dass solche rhetorischen Finden, solche schwarze Rhetorik entlarvt wird und unterbunden wird. Das ist einfach, kann man sich zehn Muster parat legen, um das zu erklären. Ja, meinetwegen kriegt noch jeder Talkshow-Master, kriegt noch Lanz, kriegt Illner und Maischberger und Klamroth, kriegen noch ein fertiges Schaubild irgendwie, ja, oder da kommt so ein Achtungszeichen, Achtung, schwarze Rhetorik, ja, das war der rhetorische Trick, sie versucht uns gerade hinter die Fichte zu führen, das ist kein valides Argument, versuchen Sie es nochmal neu. Mal gucken, was das mit der Diskussionskultur machen würde, ja. Wahrscheinlich würde das wirken wie bei der EM jetzt, dass nämlich weniger gemeckert wird, beziehungsweise dass weniger dann Talkshow-Übertragung rhetorische Tricks angewendet werden. Das sind keine legitimen, sondern das sind, schwarze Rhetorik sind Scheinargumente. Das ist nämlich immer der Versuch, dass sowas wie klingt wie ein Argument, aber eigentlich gar keins ist.
Bezüglich der Sozial-.
Das war die Mutter aller Scheinargumente.
Sozialausgaben, es sind schon fast 50%. Und wenn Sie jetzt noch anfangen, den Mindestlohn.
Nächste Variante davon, ja, wenn Sozialausgaben 50% von der Wirtschaftsleistung sind, dann, ja, soll für sich stehen, muss das ja viel sein. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren verändert? Beispielsweise gibt es andere Länder, wo das mehr oder weniger ist, ja, all das wäre relevant. Aber einfach zu sagen, 50% per se, ja, von der Wirtschaftsleistung, das ist dann gleich schlecht. Warum? Ja? Ein einfacher Trick gegen diese Scheinargumente ist auch immer nochmal zu fragen, warum. Einfach warum. Einfach dreimal hintereinander, wenn die das Argument macht, fragen warum. Aber wenn die das nämlich dann erklären muss, dann geht's aufs Glatteis. So, und jetzt gucken wir mal flott, wie das denn mit den Sozialausgaben so ist. Denn ich würde meinen, das ist relativ stabil. Hier haben wir was vom IFO. Anteil der Sozialausgaben an den Staatsausgaben. 2000 bei 52%, 2019 bei 54%, 2023 bei 51,5%. Ja. Total stabil. Ihr 50%-Punkt läuft komplett ins Leere. Wir können es auch mal für die Sozialstaatsquote für den Gesamtstaat angucken und sehen hier, 2022 waren es 30,5%, 2009 auch schon mal. Das ist recht stabil. Ein kleines bisschen ist es gestiegen. Anfang der 90er nach der deutschen Einwahl waren es 25%, dann recht schnell aber auch 28,8. So, kein Mega-Anstieg, ja? Kein Riesenanstieg. Also auch der Punkt, ja, wurde einfach so gemacht wieder, müsste aber total ins Leere laufen.
Und zu politisieren, was machen Sie, wenn beim nächsten Bundestagswahlkampf die AfD mit 20 € Mindestlohn um die Ecke kommt? Und das sind doch Dinge, da gießen Sie doch gerade noch Öl ins Feuer mit all den Forderungen.
Der coole,
also ich weiß nicht, wo Herr Thürmer, in welchen Unternehmen Herr Thürmer sich rumtreibt, aber zu den Unternehmern, zu denen ich auch gehe, ganz egal, ob das jetzt ein DAX-Unternehmen ist, wovon ich auch in meinem Fall.
Also auch, weil wir am Anfang über Herrn Lavrenz ja gesprochen haben, ja, und wie sehr sich Politiker um ihn und seinesgleichen kümmern, ja, und besuchen. Jetzt flexen die alle nur damit, Unternehmer zu besuchen, ja. Nicht Otto Normalo Malocha.
Oder aber auch der kleine Bäcker, der ganz klar sagt, es sind eben die Energiekosten, es sind die steigenden Personalkosten, es ist das Thema Bürokratie, was uns hier das Leben schwer macht. Und wieso sich ein Unternehmer eher dazu entscheidet, das Land zu verlassen, das beste Beispiel ist gerade Miele. Die haben es auch ganz klar gesagt, wieso sie dieses Land gerade verlassen. Wir müssen doch gucken, wenn Sie von Investitionen sprechen, dass wir die Wirtschaft, Sie haben so lange geredet, jetzt bin ich mal dran, dass Sie die Wirtschaft mit allen Mitteln, die Sie politisch haben, in diesem Land behalten und nicht mit den politischen Entscheidungen, die Sie gerade zu dritt, da muss ich Sie in Mithaftung nehmen, Herr Kuhle, die Sie gerade zu dritt treffen, die Unternehmen aus diesem Land verjagen. Die gehen nicht nach China, die gehen nach Polen, die gehen ins europäische Ausland. Und wenn Sie sagen, das ist weltweit eine Krise, wieso schaffen es die europäischen Staaten um?
Also auch hier bei sowas wäre mein Vorschlag, ja, einfach mal fragen, was sind denn die 5 Beispiele, die sie da nennen kann, wenn sie schon davon spricht, ja, und über wie viel Geld sprechen wir denn? Ja, an meinetwegen Firmenvermögen oder sonst was jetzt aus Deutschland abgezogen wird, wie viele Jobs, die dann nach Polen gehen. Ja, da würde ich gerne mal wissen.
Um uns herum,
ja, weil die nicht
dieser
so
Krise,
waren
dieser
von Gas aus Russland
die Stirn zu bieten. Wieso schaffen Sie das? Dieser Krise, die Stirn,
weil
die Stirn
nicht so einseitig abhängig
war. Ich würde gerne noch mal kurz bei der Schuldenbremse. Ich würde kurz bei der Schuldenbremse bleiben, Herr Nielsen. Sie sind nicht nur Vater, sondern auch Großvater, haben also auch Enkelkinder. Haben Sie das Gefühl, es wird genug in die Zukunft dieser Kinder investiert? In eine Zukunft für diese Kinder?
Die Schuldenbremse ist etwas, steht zu Recht im Grundgesetz, in der Verfassung.
Der Musiker hat gesprochen. Die Schuldenbremse steht zu Recht im Grundgesetz. Okay.
Ich weiß nur nicht, ob das jetzt momentan die richtige Phase ist, wo man da drauf beharren sollte. Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss, wie man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Also
ja, das hätte man vielleicht gleich mal am Anfang fragen sollen, nachdem Kuhler es abgeschmettert hat mit der Zweidrittelmehrheit. Denn dann wäre man ja auf die Möglichkeiten gekommen. Ja. Die Vorschläge habe ich im eben erwähnten Artikel gemacht, ja, fünf Vorschläge für die Haushaltskrise. Schuldenbremse aussetzen beispielsweise mit Verweis auf Putins Offensive und den Ukraine-Krieg. Man kann die vorhandenen Löcher nutzen, um Investitionen in Cybersecurity, Autobahn und Bahn aus dem Haushalt auszulagern. Man kann die Konjunkturkomponente reformieren. Ganz viel kann man machen. Auch ohne Zweidrittelmehrheit und Stimmen der Union.
Also wir haben die Kosten, die momentan anstehen mit dem Krieg in der Ukraine, also dieses Sondervermögen, klar, ist nochmal extra, aber da müssen ja auch die Zinsen für bezahlt werden. Wenn irgendwann die Schuldenbremse geknackt werden sollte, dann jetzt. Ansonsten wäre ich sehr dafür, dass sie immer beibehalten wird, aber jetzt geht's einfach nicht. Okay. Jetzt muss der Kompromiss her.
Und wer mehr über die Schuldenbremse wissen möchte, morgen bei Hart aber fair to go in der Mediathek beschäftigen wir uns noch ausführlich mit der Frage Schuldenbremse ja oder nein und zeigen auch noch mal die Rechnung natürlich dazu, also morgen Abend in der ARD Mediathek. Aber ich möchte jetzt noch auf ein Thema zu sprechen.
Ja, das war sie also, die Sendung Hart aber fair zur Abgeordneten-Diät und Schuldenbremse. Der Clash Konstantin Kuhle vs. LKW-Fahrer, der hätte ruhig noch was länger sein können. Ja, und auch ruhig im direkten Austausch, das wäre spannend gewesen. Da hat nämlich den Finger in die Wunde gelegt, der Herr Lawrenz. Und das war schon sehr gut so. Die Kullertränen von Konstantin Kuhle, absolut nicht gerechtfertigt. Ja, also durch die 8 Jahre im Parlament wird er schon ein sehr privilegiertes und gutes Leben haben. Wenn man noch dann bedenkt, dass er nebenbei noch seinen Lehrauftrag und als Rechtsanwalt tätig ist. Ja, okay. Und Schuldenbremse, ja, es ist mal nicht zu viel Substanz gekommen. Das war eine Viertelstunde Diskussion. Hat die jetzt wirklich viele Leute schlauer gemacht? Glaube ich nicht. Ja. Rhetorische Tricks werden erlaubt, Zahlen werden verboten. Das ist für mich die falsche Prioritätensetzung. Aber nun gut, so ist es eben. Wer sich nochmal dafür interessiert, was die Ampel denn jetzt machen kann, den verweise ich nochmal auf den Geld für die Welt Newsletter hier, 5 Vorschläge für den Haushaltsstreit. Und wer erwägt, mich hier zu unterstützen, da gibt es bis zum Ende des Monats noch 20% Rabatt aufs Jahresabo. Checkt das gerne aus. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Lasst uns in den Kommentaren weiter diskutieren, wie fandet ihr die Sendung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.